Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Wir setzen heute unsere Reihe zum Thema Gerechtigkeit fort. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich euch ermutigen, die gesamte Predigtreihe anzuhören, denn sie bietet unserer heutigen Bibelstelle einen besseren Kontext. Und heute wenden wir uns an den Propheten Micha. Die Geschichte in Micha ähnelt eigentlich der Geschichte von Amos, die wir vor 2 Wochen durchgegangen sind. Es gibt ähnliche Hinweise auf ein ähnliches Problem in Bezug auf das Volk Gottes. Und das Buch Micha spricht das Problem ziemlich direkt an. Und zwar, es herrscht wieder Ungerechtigkeit zwischen den Klassen von Menschen. Es gab Unterdrückungen derjenigen, denen die richtigen finanziellen und politischen Verbindungen fehlten. Was wir also vorfinden, ist Gottes Gericht, wie auch schon in Amos. Und tatsächlich wird Micha so aufgeteilt: Kapitel 1 bis 2, Gericht und Sieg, Kapitel 3 bis 5, Gericht und Frieden und Kapitel 6 bis 7, Gericht und Erbarmen. Aber wir werden uns hauptsächlich auf Kapitel 6 konzentrieren. Nun, ich will nicht viel Zeit damit verbringen, uns einen Hintergrund über die Propheten zu geben, denn ich habe bereits einen ausführlicheren Bericht über die Propheten gegeben. Nur zur Erinnerung, ein Prophet in dieser Zeit war jemand, der Botschaften von Gott empfing und diese Botschaften an sein Volk weitergab. Und oft wurden Propheten gesandt, um die Menschen an ihre Verpflichtungen als adoptiertes Volk Gottes zu erinnern. Genauer gesagt, ihre Bundesverpflichtungen aus dem Gesetz Mose. Nun, Micha wird zu den Menschen geschickt und er verliert keine Zeit. Das heißt, er verliert keine Worte, um das Problem anzusprechen. Und die Botschaft lautet: Das Gericht kommt. Auch dies ist ein vertrauter Ton bei den Propheten. Aber Micha richtet hier einen leidenschaftlichen Ruf an das Volk. Schauen wir uns Micha 1,8 an. Darüber will ich wehklagen und jammern, ausgezogen und entblößt einhergehen. Ich will eine Wehklage halten wie die Schakale und eine Trauer wie die Strauße. Micha spielt hier nicht herum. Und normalerweise würde ich sagen, stell dir das vor, aber bitte tut das jetzt nicht. Es mag hart klingen, aber Micha spricht die Wahrheit in Liebe. Und manchmal ist das notwendig, wie wir oft in der Bibel sehen. In den Kapiteln 3 bis 5 geht Micha auf die Anführer des Volks los. Und in Kapitel 5 finden wir dann einen flüchtigen Blick auf die Gnade. Und in Vers 5,2 spricht Micha vom kommenden Messias und deutet darauf hin, dass inmitten des Chaos und des Gerichts es Frieden geben wird. In Vers 5: Und er, das ist Jesus, soll ihr Friede sein. Als nächstes kommen wir zu Kapitel 6 und die Szene entfaltet sich wie ein Gerichtsdrama. In den ersten 2 Versen finden wir eine Rechtssprache, in der Gott sagt: Ich habe eine Anklage gegen euch aufgrund eurer Handlungen. Die Berge sind die Zeugen Gottes, wenn ihr euch dieses Bild vorstellen könnt. In Micha 6,2 steht: Hört doch, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und achtet darauf, ihr unwandelbaren Grundfesten der Erde. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel will er sich auseinandersetzen. Diese Anklageschrift kommt in den Versen 3 bis 5 und wir können hier die Zärtlichkeit Gottes spüren. Micha 6,3 bis 4: Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich beleidigt? Lege Zeugnis ab gegen mich. Habe ich dich doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst und Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt? Gott erinnert sie an ihr Evangelium, an den Moment, in dem er sein Volk, die Israeliten, aus der Finsternis in die Freiheit gerettet hat. Und ich werde später noch mehr dazu sagen. Mit anderen Worten, Gott sagt, was habe ich je getan, außer euch zu segnen? Warum gebt ihr unsere Beziehung auf und brecht eure Versprechen an mich? Israel antwortet dann in den Versen 5 bis 7, aber sie antworten mit Fragen, weil sie wissen, dass sie schuldig sind. Und es ist eigentlich ziemlich respektlos, wie sie reagieren. Als ob sie Gott fragen würden, wie viel mehr willst du noch von mir her? Gott hätte die schwere Hand hierher bringen können, aber er tat es nicht. Gott hinterfragt hier ihre äußeren Handlungen und religiösen Aktivitäten. Er wollte ihre Handlungen nicht, er wollte ihre Herzen. Er wollte eine Beziehung mit seinen Kindern. Es ist auch der gleiche Weg, auf dem er uns verfolgt, immer und immer wieder. Gott wollte ihre Herzen, gegründet auf einer Glaubensbeziehung zu ihm. Das klingt ein bisschen wie Hebräer. Und behalte das im Kopf, denn Gott hat eine Botschaft. Und die Botschaft lautet nicht nur, tut mehr. Wir könnten uns diese Predigtreihe anhören und mit dem Gedanken weggehen, dass wir mehr tun müssen. Und wenn du das denkst, dann ist das nicht der Punkt. Es geht darum, Gott anzustarren und auf sein Herz zu hören, durch sein Wort und zu wollen, was er will. Lasst uns also in den heutigen Text einsteigen. Wir lesen aus Micha Kapitel 6, der Vers 8. Das ist das Wort Gottes. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, für die Botschaft, die du uns Woche für Woche aus deinem Wort bringst. Herr, ich bete, dass du mir heute die Worte gibst, die wir hören müssen. Herr, segne diese Botschaft und wir bitten, dass du unsere Herzen erweichst. In Jesu Namen. Amen. Ich beginne mit der Frage von Micha, während wir beginnen. Was verlangt der Herr von dir, von uns? Diese Antwort könnte uns überraschen. Kommen wir zu dem ersten Punkt, wo der Herr von uns verlangt, gerecht zu handeln. Gerecht handeln. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun. Das ist die erste von drei konkreten Anweisungen. Nun, ich weiß, es heißt Recht tun, aber ich verwende hier eine ähnliche Übersetzung, wo es heißt gerecht handeln, weil ich glaube, dass es uns helfen wird, diesen Imperativ besser zu verstehen. Diese erste Anweisung macht Sinn, weil das Volk sowohl persönlich als auch als Nation die Gerechtigkeit aufgegeben hat. Sie nutzten die Armen aus und vernachlässigten die am Rande der Gesellschaft. Der Imperativ ist klar, Gerechtigkeit üben oder gerecht handeln, denn es geschieht derzeit nicht. Weil Gott gerecht ist, will er natürlich, dass sein Volk gerecht ist. Diese Serie über Gerechtigkeit wurde aus verschiedenen Perspektiven definiert und ich denke, die Definition ist für uns klar. Gerechtigkeit bedeutet, die Rechte der Unterdrückten und des gesamten menschlichen Lebens zu verteidigen. Sie, das ist die Gerechtigkeit, schützt die Schwachen vor den Starken und sich um diejenigen mit weniger Macht oder Schutz zu kümmern. Warum also den Ausdruck gerecht handeln verwenden? Es ist leicht zu sagen, übt Gerechtigkeit. Es liegt daran, dass Gott etwas mehr verlangt, als nur Gerechtigkeit zu üben. Gerechtigkeit muss deine Lebensweise für die Menschen sein. Gott verlangt, dass es für sein Volk eine Lebensweise sein soll, Gerechtigkeit für andere zu tun. Und mir gefällt, was dieser Autor über Gerechtigkeit als Lebensweise sagt. T. Tim Keller sagt in seinem Buch Großzügige Gerechtigkeit, diese Art des Lebens spiegelt den Charakter Gottes wider. Es besteht aus einer breiten Palette von Aktivitäten, die von einfachen, fairen und ehrlichen Geschäften mit Menschen im täglichen Leben über regelmäßiges, radikal großzügiges Geben von Zeit und Ressourcen bis hin zu Aktivismus reicht, der darauf abzielt, bestimmte Formen von Ungerechtigkeit, Gewalt und Unterdrückung zu beenden. Viele von uns tun dies bereits. Es ist für viele von uns schon seit einer Weile eine Lebensart. Und für einige ist es eine Vollzeitbeschäftigung. Wir sehen und schätzen eure Arbeit. Aber was ich klarstellen möchte, ist, dass es nicht nur darum geht, einfach Gerechtigkeit zu üben. Der wichtigste Punkt ist, dass wir Gerechtigkeit zu einer Lebensweise in unserer Gemeinschaft machen sollen. Und wenn wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen, gibt uns die Bibel einige konkrete Beispiele. Zum Beispiel im Psalm 146, 5 bis 9. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen, der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Als Beispiel, kennt jemanden Fremdlinge, die auf der Durchreise sind und sich vorübergehend in unseren Gemeinden aufhalten? Die Bibel gibt uns eine Blaupause, wo wir anfangen sollen. Und wenn wir Gerechtigkeit zu einer Lebensweise machen wollen, könnte es mit diesen Menschen im Psalm 146 beginnen. Ich denke, es gibt viele Gelegenheiten, die man wahrnehmen kann, um dem Gast, der Witwe, dem Waisenkind, den Unterdrückten oder den Armen zu dienen. Es gibt viele Schichten, wie wir diese Personengruppen definieren, aber es gibt sie. Denkt an diese Menschen in unserer Gemeinde und auch in unserer Stadt. Und lasst uns ihnen gut dienen, jetzt und in der Zukunft. Vor allem, wenn wir versuchen, eine Kirche zu bauen, die eine Ressource für die Stadt ist. Wir könnten noch viel dazu sagen, aber wir müssen weitermachen. Aber wisst, dass wir in den nächsten Wochen Diskussionen zum Thema Gerechtigkeit führen werden. Und wir laden euch ein, an diesen Diskussionen teilzunehmen. Eine wichtige Anmerkung, bevor wir weitermachen. Hör zu, wir werden uns nicht horizontal mit anderen verändern, es sei denn, wir werden vertikal von Gott ergriffen, erschüttert. Denk daran, Gott wollte die Herzen der Menschen. Er wollte nicht nur religiöse Aktivitäten. Wenn wir Gerechtigkeit verteilen wollen, müssen wir Gottes Herz für Gerechtigkeit spüren. Und wir sehen es durch seine Barmherzigkeit. Und das bringt uns zu unserem nächsten Punkt. Wir sind dazu aufgefordert, Barmherzigkeit zu lieben. Liebe Barmherzigkeit. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun? Liebe üben. Die zweite Anweisung lautet, dass wir Liebe üben sollen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, wir sollen die Barmherzigkeit lieben. Die Menschen in Micha gaben das Werk der Gerechtigkeit auf, aber sie waren auch nicht bereit, Gnade zu zeigen. Und beachtet, dass es nicht heißt, Gnade zu üben. Die Formulierung ist hier ziemlich schwierig, aber was dies bedeutet ist, liebt es, Freundlichkeit zu zeigen oder liebt es, Barmherzigkeit zu zeigen anderen gegenüber. Ich kann euch sagen, dass wir diese Dinge weiterhin tun sollen, aber es muss ein besseres Verständnis für dieses Wort oder diesen Satz Liebe, Barmherzigkeit oder Liebe, Güte geben. Es ist eigentlich ein schönes Wort in der Originalsprache, Chesed, eines meiner Lieblingswörter im Hebräischen, eigentlich eines der wenigen Worte, die ich im Hebräischen kenne. Wir sehen dieses Wort in den Psalmen. Es kann auch mit beständige Liebe übersetzt werden. Jedes Mal, wenn ich beständige Liebe in den Psalmen sehe, denke ich automatisch an Gottes Chesed-Liebe. Es ist ein zentraler theologischer Begriff im Alten Testament. Und einfach ausgedrückt heißt es Gottes treue Liebe. Ein Schriftsteller drückt es so aus. In menschlichen Beziehungen bedeutet Chesed Nächstenliebe. Und zwar nicht nur in Form von warmen emotionalen Gefühlen, sondern auch in Form von Taten der Liebe und des Dienstes, die wir dem anderen schuldig sind, einfach weil er Teil der Bundesgemeinde ist. Das Volk Gottes soll gerecht handeln, Chesed lieben. Damit wir Chesed lieben können, müssen wir ein besseres Verständnis von Gottes Barmherzigkeit haben. Die Menschen in Micha brauchten nicht sehr weit zu schauen, um Gottes treue Liebe für sie zu sehen. Weil es tatsächlich hier in Kapitel 6 steht und Gott erinnert sie dran. Die Demonstration von Gottes treuer Liebe, seiner Chesed-Liebe, wird für das Volk aufgezeichnet. Habe ich dich doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst? Was Gott hier sagt ist, erinnert ihr euch an meine treue Liebe? Als ich euch aus Ägypten herausführte, aus den Händen der Sklaverei und Unterdrückung, wo ihr Witwen ohne Männer, Waisen ohne Väter und Ausländer wart. Gott sagt, das ist meine treue Liebe, die ihr vergessen habt. Erlaubt mir die Frage, erinnern wir uns an Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber? Vielleicht brauchen wir heute eine Erinnerung daran, dass Gott reich an Barmherzigkeit ist. Und er zeigt uns seine Barmherzigkeit durch das Kreuz. Jesus hatte alle Macht, uns zu töten, aber stattdessen hat er uns gerettet. Geistlich gesehen waren wir einst ohne Ehepartner, Witwen, aber Christus starb für seine Braut, die Kirche. Wir waren einst ohne einen liebenden Vater, Waisenkinder, aber Gott verschonte seinen Sohn nicht, um uns als seine Söhne und Töchter zu adoptieren. Wir waren einst ohne Heimat und Fremde vor Gott. Aber Gott hat uns eine ewige Heimat versprochen. Die ewige Heimat, die in ihm gefunden wird. Es ist leicht, auf unser Leben zu schauen und wenig Barmherzigkeit zu sehen. Deshalb müssen wir immer wieder auf Christus schauen. Der Beweis der Barmherzigkeit Christi dir gegenüber ist nicht dein Leben, der Beweis für seine Barmherzigkeit dir gegenüber ist sein Leben, misshandelt, missverstanden, verraten, verlassen, auf ewig, an deiner Stelle. Das schreibt Dean Ortlund in seinem Buch Sanftmütig und Bescheiden. Sehen wir seine Barmherzigkeit für uns? Denn damit wir die Barmherzigkeit lieben, also anderen Barmherzigkeit zeigen, können, müssen wir mehr von Gottes Barmherzigkeit verstehen. Und sie ist endlos. Diesen Sommer sahen wir einige Seen in Kärnten und eine unserer Lieblingsseen, den wir besuchten, war etwa 20 Kilometer lang. Und meine Tochter sah das Ende des Sees und fragte, gibt es einen See, der ewig weitergeht? Denn ich möchte sehen, wie das Wasser ewig weitergeht. Und ich habe geantwortet, ja, man nennt ihn Ozean und er hört nie auf, sondern fließt für immer weiter. Und in gleicher Weise spüren wir Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber und wir stellen und handeln mit ähnlichen Fragen. Vielleicht fragen wir uns, ob seine Gnade jemals enden wird, weil wir das Gericht spüren. Oder ob seine treue Liebe, seine Chesed-Liebe jemals für uns endet. Weil es sich anfühlt, als sei sie nur 20 Kilometer lang. Aber Gott sagt, meine Barmherzigkeit ist ein Ozean. Du wirst nie sein Ende sehen, denn er fließt einfach weiter, ewiglich. Freunde, ihr werdet die Barmherzigkeit nur lieben, wenn ihr Gottes Barmherzigkeit für euch seht. Barmherzigkeit zu lieben bedeutet in seiner einfachsten Form, anderen frei und bereitwillig Güte zu erweisen. Weil Gott seine unendliche Barmherzigkeit uns gegenüber gezeigt hat. Wenn wir diese Barmherzigkeit verstehen, werden wir dazu gezwungen, Gnade zu zeigen und anderen gegenüber gerecht zu handeln. Lasst uns gerecht handeln, Barmherzigkeit leben und zuletzt lasst uns demütig gehen. Demütig gehen. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Der dritte und letzte Befehl ist, demütig zu wandeln. Bei einem Thema wie diesem ist die Versuchung groß, sich mehr als alles andere mit uns selbst zu beschäftigen. Aber uns wird befohlen, dass wir demütig wandeln sollen. Das heißt, wir sollen von uns selbst wegschauen. Und dies ist ein weiteres interessantes Wort oder eine andere Phrase, demütig wandeln. Tatsächlich wird es im gesamten Alten Testament nur einmal verwendet. Kommentatoren erwähnten, dass es ein weiteres schwer ins Englisch zu übersetzende Wort sei, aber die beste Definition, die immer wieder auftauchte, war das Wort bescheiden. Bescheiden mit Gott zu wandeln. Jetzt denken wir vielleicht sofort an einen schwachen, erfolglosen oder unbedeutenden Menschentyp. Er beschreibt jedoch, wie authentische Demut unter Gottes Volk aussehen sollte. Demut ist das Gegenteil von selbstsüchtigem Stolz. Demut ist die Charaktereigenschaft, die Menschen motivieren wird, Gott zu gehorchen und ihm treu zu sein. Ein Autor sagt Folgendes: Wenn wir darüber nachdenken, demütig mit Gott zu wandeln, fallen uns zwei Worte ein: Glaube und Gehorsam. Wir müssen diese einfache Wahrheit akzeptieren. Wir werden niemals gerecht handeln oder Barmherzigkeit lieben, wenn wir nicht demütig mit Gott wandeln. Die Menschen zu Michas Zeiten dachten, das Leben dreht sich um sie selbst. Sie dachten über die Möglichkeiten nach, ihr Leben zu verbessern, während sie es zuließen, dass anderen Ungerechtigkeit widerfährt. Nun, stolze Menschen vertrauen auf ihr eigenes Herz und klammern sich an sich selbst und an ihren Leistungen fest. Sie versuchen, sich zu rechtfertigen, auch wenn dies die Misshandlung anderer bedeutet. Sie sehen die Menschen um sich herum, nur um ihr Leben zu verbessern. Demut bedeutet, aufzuhören, über sich selbst nachzudenken und anzufangen, an die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit des Herrn zu glauben, auf ihn zu schauen, die dann zu Gehorsam gegenüber Gott führt. Darum sollen wir wegen Gottes großer Barmherzigkeit uns gegenüber demütig im Glauben und Gehorsam wandeln. Demut ist Philipper 2. Rob Clark hat letzte Woche darüber gesprochen. Es ist, andere als wichtiger zu betrachten als uns selbst. Auf das Interesse anderer zu schauen. Den Geist Christi zu haben, wo er die Gleichheit mit Gott nicht als etwas betrachtete, das zu seinem eigenen Vorteil benutzt werden sollte. Stattdessen lehrte er sich selbst, indem er die Form eines Sklaven annahm und uns diente. Jesus zeigte den perfekten Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. In Dane Ortlands Buch, auf das ich mich vorhin bezogen habe, beginnt er mit der Feststellung, dass es nur einen Ort gibt, an dem Jesus uns von seinem eigenen Herzen erzählt. Und er findet sich in Matthäus 11, Vers 29. Ich möchte mit den Worten Jesu aus Matthäus 11, 28 bis 29 schließen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das größte Beispiel, das wir haben, finden wir in Jesus, dem wahren, sanften und demütigen Diener. Wenn wir demütig mit demselben Herzen wandeln, werden Recht und Barmherzigkeit uns wichtig sein.